Auf Wiedersehen, Mrs. Morrison. Bis morgen. Ich bin wieder zu Hause, Jane. Seien Sie so gut und bringen Sie mir einen Tee ins Frühstückszimmer.
Gerne, Miss Barclay.
Was ist denn in die gnädige Herrin gefahren? Vorher war sie doch noch so gut gelaunt. Nanu, die Herrschaften streiten sich doch sonst nie. Hallo? Miss Barclay, Ihr Tee? Kutscher, kommen Sie schnell! Die Herrin und Ihr Mann, sie streiten!
Sie streiten? Seien Sie nicht albern. Die gnädigen Herrschaften haben sich noch nie gestritten.
Kommen Sie und hören Sie selbst! Schnell! Da, glauben Sie mir jetzt?
Ich verstehe das nicht. Mr. und Mrs. Barclay sind doch sonst immer so harmonisch gewesen. Was wohl zu so einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden geführt haben mag.
Psst, das versuche ich ja gerade herauszufinden.
Was soll ich jetzt machen? Gib mir mein Leben zurück, du David. Ich will nie wieder auch nur die gleiche Luft atmen wie du. Du Feigling, David.
Oh mein Gott, Mrs. Barclay? Mr. Barclay, was ist passiert? Die bewegt sich keinen Millimeter. Der Schlüssel. Jane, haben Sie einen Schlüssel?
Es gibt nur einen Schlüssel zu dieser Tür und den hat Miss Barclay.
Verdammt! Das Fenster! Oh mein Gott! Mr. Barclay! Mrs. Barclay!
Kutscher, was ist da drinnen los?
Es ist etwas Schreckliches passiert. Mr. Barclay, er ist tot. Und Mrs. Barclay liegt bewusstlos auf dem Sofa. Holen Sie sofort einen Arzt und verständigen Sie die Polizei. Schnell, ich versuche währenddessen die Tür zu öffnen. Wo ist dieser verdammte Schlüssel?
Ah, Watson. Ich hatte gehofft, Sie noch zu erwischen, bevor Sie ins Bett gehen.
Ah, mein lieber Freund. Kommen Sie nur herein.
Sie sehen überrascht aus. Kein Wunder. Aber auch erleichtert, wie mir scheint. Sie rauchen also immer noch die Arcadia-Mischung, die Sie bereits als Junggeselle geraucht haben. Diese luftige Asche auf Ihrem Jackett verrät es sofort. Könnten Sie mich für die Nacht bei sich aufnehmen?
Aber natürlich, Holmes. Ich würde mich freuen, wenn Sie bleiben. Kann ich Ihnen etwas zu essen anbieten?
Nein, danke. Ich habe bereits in Waterloo zu Abend gegessen. Aber eine Pfeife Tabak würde ich nicht ablehnen. Wie ich sehe, sind Sie in letzter Zeit beruflich sehr beschäftigt.
Ich hatte in der Tat einen anstrengenden Tag. Aber wie um alles in der Welt haben Sie das herausgefunden?
Ich kenne Ihre Gewohnheiten mittlerweile doch sehr gut, mein lieber Watson. Wenn Sie nur eine kleine Runde vor sich haben, pflegen Sie den Weg zu Fuß zurückzulegen. Wenn Sie allerdings eine große Runde haben, fahren Sie für gewöhnlich mit der Troschke. Da Ihre Schuhe zwar abgenutzt, allerdings keineswegs schmutzig sind, haben Sie ohne Zweifel genug zu tun, um die Troschke für gerechtfertigt zu halten.
Ho, beeindruckend, Holmes.
Nicht doch, Watson. Dies ist ein einfaches Beispiel für den scheinbar bemerkenswerten Effekt, den der Denker bei seinem Gegenüber auslösen kann, weil letzterer den kleinen Hinweis übersieht. Wo wir gerade beim Thema sind, ich habe einen interessanten Fall erhalten. Einen äußerst interessanten sogar. Ich habe vor, den Fall etwas näher zu betrachten. Wenn Sie mich auf dem Weg zur Lösung begleiten, würden Sie mir einen großen Dienst erweisen.
Es wäre mir eine Ehre, mein Freund.
Ausgezeichnet. Wenn Sie nicht zu schläfrig sind, würde ich Ihnen noch kurz berichten, was vorgefallen ist.
Vor Ihrer Ankunft war ich noch schläfrig, aber jetzt bin ich wieder hellwach.
Ich werde versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen. Bei dem Fall handelt es sich um den vermeintlichen Mord an Oberst Barclay vom königlichen Münster in Aldershot. Die Fakten sind erst 2 Tage alt. Zusammengefasst lauten sie wie folgt. Das königliche Münster ist, wie Sie wissen, eines der bekanntesten irischen Regimenter der britischen Armee. Angeführt wurde es bis Montagnacht von James Barclay, einem tapferen Veteran, der seine Laufbahn als einfacher Soldat begann. jedoch wegen seiner Tapferkeit zur Zeit der indischen Meuterei in eine Führungsposition erhoben wurde.
Ah ja, das königliche Münster, das kenne ich natürlich. Von einem Oberst Barclay habe ich jedoch noch nie gehört. Das muss nach meiner Zeit bei der Armee gewesen sein.
Wie dem auch sei, das Ehepaar Barclay und ihre zwei Bediensteten waren die einzigen Bewohner des Hauses. Die Barclays hatten weder Kinder, noch erhielten sie regelmäßig Besuch. Das Familienleben der Barclays scheint durchweg glücklich gewesen zu sein. Major Murphy, der mich für diesen Fall beauftragt hat, versicherte mir, dass er nie von einem Streit des Ehepaars gehört hatte. Murphys Einschätzung nach war die Hingabe Barclays zu seiner Frau zwar größer als die seiner Frau zu ihm, dennoch deutete nichts in ihrer Beziehung auf die Tragödie hin, die sich Montagnacht zugetragen hat. Des Weiteren scheint Oberst Barclay selbst einige wiederkehrende Eigenarten gehabt zu haben. Für gewöhnlich war er ein schneidiger, fröhlicher alter Soldat. Zu gegebenem Anlass zeigte er allerdings, dass er durchaus zu beachtlicher Gewalttätigkeit und Rachsucht fähig war. Diese Seite seines Wesens wandte er aber niemals gegen seine Frau. Ein weiterer Wesenszug, der Major Murphy auffiel, war die einstweilige Depression, die ihn von Zeit zu Zeit überkam. Das und ein leichter Hauch von Aberglaube waren aber auch schon die einzigen Eigenarten. Das wären die Fakten, die wir Mr. Murphy hat zukommen lassen. Ich will morgen zum Tatort, um mir die Sache genauer anzusehen. Schaffen Sie es, mich morgen nach Aldershot zu begleiten?
Selbstverständlich, Holmes. Zweifelsfrei könnte Jackson währenddessen die Praxis übernehmen.
Sehr gut. Ich würde vorschlagen, wir nehmen den Zug um 11.10 Uhr von Waterloo aus.
Ah, das sollte mir genügend Zeit geben, um Jackson Bescheid zu geben. Aber was genau macht diesen Fall jetzt so äußerst interessant für Sie?
Das erkläre ich Ihnen morgen. Ich schlage vor, wir gehen erst einmal zu Bett. Wir haben morgen viel zu tun.
So, Holmes, verraten Sie mir jetzt endlich, was an diesem Fall so interessant ist?
Der Schlüssel, Watson.
Der Schlüssel?
Sehen Sie, Watson, das Zimmer, in dem der Oberst Barclay tot aufgefunden wurde, war von innen verschlossen. Im Zimmer befanden sich nur der Oberst und seine Frau, er tot und sie ohnmächtig. Vom Schlüssel war allerdings sowohl im Zimmer als auch im Garten keine Spur. Was sagt uns das, Watson?
Woher soll ich denn das wissen?
Es muss sich noch eine dritte Person im Raum befunden haben. Und diese Person hält nicht nur den Schlüssel zur Tür, sondern auch den Schlüssel zur Lösung des ganzen Falls in den Händen. Die Polizei hat nur leider Miss Barclay in Verdacht. Sie ist durch den erlittenen Schock allerdings an einer akuten Hirnhautentzündung erkrankt und deshalb momentan nicht ansprechbar. Da wären wir. Bevor wir uns aber der Inspektion des Tatorts widmen, will ich erst einmal in Erfahrung bringen, was die Bediensteten wissen. Miss Stewart, richtig?
Richtig, Mr. Holmes.
Erzählen Sie uns bitte genau, woran Sie sich bezüglich der Tatnacht erinnern können.
Ich hörte, wie sich Mr. und Mrs. Barclay unterhielten. Allerdings waren die Stimmen durch die Wand so leise, dass ich fast nichts verstehen konnte. Am Tonfall erkannte ich aber, dass es ein Streit sein musste, also ging ich nach unten, um den Kutscher zu holen. Als er es schaffte, in den Raum zu gelangen, erfuhr ich durch ihn, was geschehen war und verständigte natürlich sofort die Polizei. Und dann sah ich sein Gesicht.
Sein Gesicht?
Das starre, entsetzte Gesicht des Obers. Noch nie habe ich so ein entsetztes, von Angst erfülltes Gesicht gesehen. So schrecklich hätte ich es mir nicht mal vorstellen können. Es geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf.
Die Polizei geht davon aus, dass Mrs. Barclay die Tat beging. Der entsetzte Gesichtsausdruck würde dazu passen. Und das ist alles, an das Sie sich erinnern können?
Ja, das ist alles. Wobei, ich hörte Miss Barclay zweimal den Namen David sagen, was mir sofort komisch vorkam, weil der Oberst ja James mit Vornamen hieß.
Interessant. Ich danke Ihnen, Miss Stewart.
Wen könnte sie nur mit David gemeint haben?
Ich weiß es noch nicht. Erinnern Sie sich noch, was ich gestern Abend sagte, über das Übersehen eines kleinen Hinweises? Solch ein kleiner Hinweis, der zur Lösung dieses Falls führen würde, fehlt mir im Augenblick noch. Aber ich werde ihn finden, Watson. Ich werde ihn finden. Jetzt lassen Sie uns erst einmal zum Tatort gehen und uns dort umsehen. Vielleicht finden wir ja dort etwas, was uns weiterhelfen kann. Der Arzt sagte, Barclay hatte eine etwa 5 cm lange Wunde in seinem Hinterkopf, welche ihm durch einen gewaltvollen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt worden sein muss.
Dann ist es ja nicht schwer zu erraten, was die Tatwaffe gewesen sein könnte. Schauen Sie sich diesen Knüppel aus hartem, geschnitztem Holz mit Knochengriff an.
Er stammt wahrscheinlich aus der Waffensammlung des Obersts. Die Bediensteten behaupten allerdings, diese Waffe noch nie gesehen zu haben. Und vergessen Sie nicht den fehlenden Schlüssel, Watson.
Was ist das denn? Sind das etwa Fußspuren?
Sehr kleine Fußspuren. Unser Unbekannter hatte scheinbar einen Gefährten. Es handelt sich wohl um einen Fleischfresser.
Wie kommen Sie darauf?
Da oben, der Käfig mit den Kanarienvögeln. Das war wohl sein Ziel.
Mr. Holmes?
Was gibt's, Miss Stewart?
Mir ist noch eingefallen, Miss Barclay. Sie war vor der Tat mit Miss Morrison unterwegs. Als sie aufbrachen, war sie noch gut gelaunt, doch nach ihrer Rückkehr wirkte sie irgendwie aufgebracht.
Interessant. Sehr interessant. Und wo finde ich diese Mrs. Morrison?
Sie wohnt gleich im Haus gegenüber. Sie können es gar nicht verfehlen.
Kommen Sie, Watson. Auf zu Mrs. Morrison.
Ah, hallo, Mrs. Morrison nehme ich an.
Und mit wem habe ich das Vergnügen?
Sherlock Holmes. Ich wurde zu den Ermittlungen im Fall James Barclay hinzugezogen. Und das ist mein guter Freund John Watson. Er unterstützt mich bei meinen Ermittlungen.
Miss Morrison?
Dürften wir kurz hereinkommen? Ich hätte ein paar Fragen bezüglich des Todes von James Barclay.
Bitte, kommen Sie nur herein. Wollen Sie sich setzen?
Nun, Mrs. Morrison, ich will gleich zur Sache kommen. Sie sind am Tag der Tat abends mit Miss Barclay zu einem Treffen ihrer Kirche ausgegangen. Sie verließ das Haus in bester Laune, als sie allerdings zurückkehrte, war sie wütend. Es muss also zwischen ihrer Abreise und ihrer Rückkehr irgendetwas vorgefallen sein und Sie waren die ganze Zeit an ihrer Seite. Wenn Sie also etwas wissen sollten, rate ich Ihnen, damit herauszurücken, sonst wird Ihre Freundin mit großer Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverbrechens schuldig gesprochen. Das ist Ihnen hoffentlich bewusst.
Na gut. Ich habe Nancy zwar versprochen, nichts zu sagen, aber angesichts ihrer derzeitigen Lage bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Es war so. Um ungefähr 8:45 machten wir uns auf den Heimweg. Unser Weg führte uns auch durch die Hudson Street, einen kleinen, nur wenig benutzten Durchgang. Auf halbem Weg durch die dunkle Gasse sahen wir dann einen Mann auf uns zukommen. Sein Rücken war stark gekrümmt und über seine Schulter hatte er eine Art Kiste geworfen. Als wir an ihm vorbeigingen, hob er kurz den Kopf, um uns im Schein der Laterne zu betrachten, und als er uns sah, schrie er plötzlich auf.
Mein Gott, Nancy?
Henry? Ich dachte, die letzten 30 Jahre, du wärst tot.
Das war ich auch.
Geh schon mal etwas vor, meine Liebe.
Bist du dir sicher, Nancy?
Ich will mich nur kurz mit ihm unterhalten. Es gibt nichts zu befürchten.
Und dann?
Dann tat ich, was sie sagte, und ging ein Stück voraus. Nach ein paar Minuten kam sie wieder zu mir. Ich sah den Mann unter der Laterne stehen, seine Fäuste vor Wut in die Luft reißend. Nancy sagte kein Wort, bis wir vor der Haustür standen und flehte mich an, niemanden von dieser Geschichte zu erzählen. Es sei ein alter Bekannter von ihr gewesen, mit dem es das Leben nicht so gut gemeint hätte. Mehr wollte sie mir nicht verraten.
Danke, Miss Morrison. Sie haben uns und Miss Barclay sehr geholfen.
Kommen Sie, Watson. Wir müssen weiter. Auf Wiedersehen, Mrs. Morrison.
Was ist denn plötzlich in Sie gefahren, Holmes?
Verstehen Sie nicht, Watson? Dieser Mann ist der Schlüssel zur Lösung des Falls. Ich muss ihn finden. Ein verkrüppelter Mann sollte in so einem kleinen Ort wie Aldershot durchaus Aufmerksamkeit erregt haben. Gehen Sie schon mal zurück ins Hotel, Watson. Ich werde mich umhören, ob jemand etwas von unserem Unbekannten weiß. Wir treffen uns morgen beim Frühstück.
Alles klar, Holmes. Bis morgen.
Guten Morgen, Watson.
Guten Morgen, Holmes. Haben Ihre nächtlichen Ermittlungen etwas ergeben?
Und ob. Ich hatte gestern ein äußerst interessantes Gespräch mit der Vermieterin unseres Verdächtigen. Sein Name ist Henry Wood und er wohnt in einer Unterkunft in der Hudson Street. Er ist erst vor 5 Tagen hier angekommen. Der Mann ist von Beruf Zauberkünstler und in seiner Box trägt er irgendein Wesen mit sich herum, vor welchem die Vermieterin beträchtliche Angst zu haben scheint. Als Kaution hinterlegt er etwas Ungewöhnliches, eine indische Rupie. Ich gehe davon aus, dass der Mann, nachdem sich Miss Barclay von ihm verabschiedete, ihr in einiger Entfernung folgte, den Streit der Eheleute sah und durch das Fenster in das Zimmer gelangte. Dabei ist das Wesen aus seiner Box ausgebrochen und den Vorhang hinaufgeklettert. Sie sehen also, nur er kann uns erzählen, was in besagtem Zimmer vorgefallen ist.
Und Sie haben vor, ihn zu befragen?
Selbstverständlich, aber nicht ohne Zeugen.
Ja. Und ich soll mal wieder Ihren Zeugen spielen.
Wenn Sie so gut wären. Falls er sich weigert, uns zuzuhören, bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, als einen Durchsuchungsbefehl zu beantragen.
Und woher wollen Sie wissen, ob er zu Hause ist?
Seien Sie deswegen unbesorgt, Watson. Ich habe Simpson, einer meiner Baker Street-Jungs, auf ihn angesetzt. Der haftet seit gestern Abend an ihm wie eine Klette. Er wartet bestimmt schon in der Hudson Street auf uns. Ich schlage vor, wir lassen ihn nicht länger auf uns warten und brechen sofort auf. Kommen Sie, Watson.
Los, Watson, das ist die Straße. Ah, und da vorne kommt auch schon Simpson.
Da sind Sie ja endlich, Mr. Holmes. Der Mann ist zu Hause.
Gut gemacht, Simpson.
Kommen Sie, Watson.
Dann wollen wir mal sehen, was unser Unbekannter zu sagen hat. Mr. Henry Wood, seit kurzem aus Indien zurück, nehme ich an. Ich komme wegen dieser kleinen Angelegenheit von Oberst Barclays Tod.
Was soll ich darüber wissen?
Das gilt es herauszufinden. Sie wissen, nehme ich an, dass solange diese Sache nicht aufgeklärt ist, Mrs. Barclay, eine alte Freundin von Ihnen, mit großer Wahrscheinlichkeit des Mordes angeklagt wird.
Ich weiß weder, wer Sie sind, noch wie Sie an diese Informationen gelangt sind. Aber schwören Sie, dass es wahr ist, was Sie mir hier sagen?
Nun, die Polizei wartet nur darauf, dass sie wieder zur Besinnung kommt, um sie festzunehmen.
Oh mein Gott. Aber was geht es Sie überhaupt an? Sind Sie etwa selbst bei der Polizei?
Nein, ich bin nicht bei der Polizei. Es ist jedermanns Angelegenheit, für Gerechtigkeit zu sorgen.
Ich verspreche Ihnen, sie ist unschuldig.
Dann sind Sie der Schuldige?
Nein, bin ich nicht.
Wer sonst soll Oberst James Barclay getötet haben?
Es war eine gerechte Fügung des Schicksals, die ihn getötet hat. Aber glauben Sie mir, dass wenn ich ihm den Kopf eingeschlagen hätte, wie mein Herz es von mir verlangte, hätte er nicht weniger als seine gerechte Strafe durch meine Hand erhalten. Sie wollen, dass ich die Geschichte erzähle? Gut. Warum nicht? Es gibt keinen Grund, mich dafür zu schämen. Es war so, Sir. Sie sehen mich jetzt mit meinem Rücken wie ein Kamel und schiefen Rücken. Aber es gab eine Zeit, in der Unteroffizier Henry Wood der klügste Mann in der 117. war. Damals waren wir in Indien, in Quartieren, an einem Ort, den wir Burti nennen. Barclay war Feldwebel in derselben Kompanie wie ich und die Schönheit des Regiments, das großartigste Mädchen der Welt, Nancy DeVoy, die Tochter des Oberfeldwebels. Es gab zwei, die sie liebten, aber nur einen, den sie liebte. Sie werden lachen, wenn sie dieses arme Ding sehen, das vor ihnen am Feuer karrt. Und ich ihnen sage, dass sie mich wegen meines guten Aussehens liebte. Nun, obwohl ihr Herz mir gehörte, hatte ihr Vater beschlossen, sie solle Barclay heiraten. Ich war nur ein rücksichtsloser Junge. Und er hatte eine Ausbildung genossen und war bereits auf dem Weg, Offizier zu werden. Aber das Mädchen blieb mir treu. Und es schien, als würde sie mir gehören. Als plötzlich die Meuterei ausbrach und das ganze Land zur Hölle auf Erden wurde. Wir waren eingeschlossen in Burti. Unser Regiment mit einer halben Artilleriebatterie und einer Menge Zivilisten und Frauen. Es waren 10.000 Rebellen um uns herum. Ungefähr in der zweiten Woche brach unsere Wasserversorgung zusammen. Und es war fraglich, ob wir mit General Neils Einheit, welche sich landeinwärts bewegte, kommunizieren konnten. Sie waren unsere einzige Hoffnung, da wir mit all den Frauen und Kindern nicht hoffen konnten, unseren Weg hinauszukämpfen. Also meldete ich mich freiwillig, mich hinauszuschleichen, um General Neil vor unserer Gefahr zu warnen. Mein Angebot wurde angenommen. Ich besprach den Plan mit Barclay, der das Gebiet besser als jeder andere kannte und einen Weg aufzeichnete, auf dem ich die Linien der Rebellen durchbrechen konnte. Um 10 Uhr in derselben Nacht brach ich auf. Es galt 1000 Leben zu retten, aber als ich in dieser Nacht von der Mauer sprang, dachte ich nur an eines davon. Mein Weg führte mich einen ausgetrockneten Wasserlauf entlang, von dem wir uns erhofften, dass er mich von den gegnerischen Wachposten abschirmen würde. Aber als ich um eine Biegung schlich, lief ich direkt in 6 von ihnen, die geduckt im Dunkeln auf mich warteten. Ich war sofort betäubt und an Händen und Füßen gefesselt. Aber der wahre Schlag traf mich nicht am Kopf, sondern direkt ins Herz. Denn als ich zu mir kam, verstand ich genug von der Konversation der Rebellen, um festzustellen, dass mein Kamerad, der gleiche Mann, der mir den Weg aufzeichnete, mich durch einen indischen Diener an den Feind verraten hatte. Nun, auf diesen Teil brauche ich nicht näher einzugehen. Sie wissen jetzt, wozu James Barclay imstande war. Burti wurde am nächsten Tag von Neil befreit, aber die Rebellen nahmen mich auf ihrem Rückzug mit und es vergingen Jahre, bevor ich erneut ein britisches Gesicht sah. Ich wurde gefoltert und versuchte auszubrechen, wurde wieder gefangen genommen und wieder gefoltert. Sie sehen selbst, in welchem Zustand ich zurückgelassen wurde. Nachdem ich fliehen konnte, kehrte ich schließlich wieder in das Punjab zurück, wo ich meinen Lebensunterhalt mit Zaubertricks verdiente, die ich mir dort angeeignet hatte.
Aber warum haben Sie sich nicht bei Ihren alten Kameraden oder bei der Armee gemeldet, als Sie wieder in Indien waren?
Was nützte es mir, einem elenden Krüppel nach England zurückzukehren oder mich bei meinen alten Kameraden zu melden? Mir war es lieber, Nancy und meine alten Freunde dachten, Henry Wood sei mit einem geraden Rücken gestorben, als ihn lebend und mit einem Stock kriechen zu sehen. Sie zweifelten nie daran, dass ich tot war. Das wollte ich auch nicht. Ich hörte, dass Barclay Nancy gerettet hat und schnell im Rang aufstieg. Aber nicht einmal das brachte mich dazu, mich zu melden. Aber mit dem Alter kommt auch die Sehnsucht nach Heimat. Jahrelang träumte ich von den hellgrünen Feldern und Hecken Englands. Schließlich beschloss ich, sie noch einmal zu sehen, bevor ich starb. Ich sparte genug für die Reise und kam hierher, wo die Soldaten leben, da ich ihre Gewohnheiten kenne und weiß, wie man sie amüsiert.
Ihre Erzählung ist höchst interessant. Ich habe bereits von Ihrer Begegnung mit Mrs. Barclay gehört. Ich nehme an, Sie sind ihr anschließend nach Hause gefolgt und sahen die Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Ehemann. Ihre Gefühle überkamen Sie, richtig? Und Sie rannten über den Rasen und brachen in das Zimmer ein.
Genauso war es, Sir. Bei meinem Anblick machte er einen Gesichtsausdruck, wie ich ihn noch nie bei einem Mann zuvor gesehen hatte. Und er fiel mit seinem Kopf genau auf den Kaminvorsetzer. Aber er war tot, bevor er aufschlug. Der Tod stand ihm ins Gesicht geschrieben, so klar wie die Schrift auf der Urkunde über dem Feuer. Mein bloßer Anblick war wie eine Kugel durch sein schuldiges Herz.
Und dann?
Dann fiel Nancy in Ohnmacht. Und ich fing den Zimmerschlüssel aus ihrer Hand mit der Intention, die Tür aufzusperren und Hilfe zu holen. Aber es schien mir dann doch besser, es zu lassen und zu flüchten, da es schlecht für mich aussehen könnte. Und mein Geheimnis herauskäme, wenn ich gefasst werden würde. In meiner Eile steckte ich den Schlüssel in meine Tasche und ließ meinen Stock fallen, während ich Teddy einfing, der den Vorhang hinaufgeklettert war. Sobald ich ihn zurück in seine Box gesteckt hatte, rannte ich so schnell mich meine Beine trugen davon.
Wer ist Teddy?
Ein Mungo.
Ich nenne sie Schlangenfänger. Und Teddy ist erstaunlich schnell bei Kobras. Ich habe eine ohne Fangzähne und Teddy fängt sie jede Nacht, um die Leute in den Gaststätten zu belustigen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen, Sir?
Nun, vielleicht müssen wir uns nochmal bei Ihnen melden, falls Mrs. Barclay tatsächlich in ernsten Schwierigkeiten stecken sollte.
In diesem Fall würde ich natürlich alles der Polizei melden.
Aber falls nicht, gibt es keinen Grund, den Skandal eines Toten wieder auszugraben, so ruchlos er auch gehandelt haben mag. Sie haben zumindest die Genugtuung zu wissen, dass sein Gewissen ihm 30 Jahre seines Lebens bittere Vorwürfe wegen dieser Tat gemacht hat. Schauen Sie, Watson, da geht Major Murphy auf der anderen Straßenseite. Auf Wiedersehen, Mr. Wood. Ich will herausfinden, ob sich seit gestern etwas getan hat.
Mr. Murphy! Mr. Murphy!
Ah, Holmes. Ich nehme an, Sie haben gehört, dass all die Aufregung umsonst war.
Ach so?
Die Ermittlungen sind gerade abgeschlossen. Die medizinischen Untersuchungen zeigen alle eindeutig, dass der Tod Barclays zweifelsfrei auf einen Schlaganfall zurückzuführen ist. Es war also doch ein sehr einfacher Fall, müssen Sie zugeben.
In der Tat, sehr oberflächlich. Kommen Sie, Watson. Ich denke, unsere Anwesenheit hier in Aldershot ist nicht länger vonnöten. Auf Wiedersehen, Mr. Murphy.
Eine Sache beschäftigt mich aber immer noch, Holmes. Wenn Mr. Barclay James hieß und der andere Mann Henry, was sollte dann das ganze Gerede über David?
Dieses eine Wort war der kleine Hinweis, von dem ich Ihnen anfangs erzählte, den ich allerdings übersehen hatte. Es hätte mir bereits die ganze Geschichte verraten können. Es war offensichtlich ein Vorwurf.
Ein Vorwurf?
Ja, David war auch nicht immer moralisch einwandfrei, müssen Sie wissen. Und bei einer Gelegenheit auf die gleiche Art und Weise wie Mr. Barclay. Sie erinnern sich vielleicht an die Geschichte mit Uriah und Bathsheba? Mein biblisches Wissen ist etwas eingerostet, fürchte ich, aber Sie werden die Geschichte im ersten oder zweiten Buch Samuel finden.